Ja, es ist schön, euch zu sehen heute Morgen. Schön, dass ihr heute Morgen alle da seid und dass wir uns diesem Thema widmen können zum Sommerfest. Und man kann ja über vieles reden, was für viele Menschen absolut uninteressant ist. Wenn der ein oder andere so sein Spezialthema hat, dann betrifft das nicht jeden. Und es gibt aber Themen, die ausnahmslos jeden betreffen. Und das Thema, das wir heute haben, auch für die Predigt, ist ein Thema, das tatsächlich jeden betrifft. Und wenn die Jahreslosung, wie Stefan schon gelesen hat, lautet, du bist ein Gott, der mich sieht, dann klingt das erstmal sehr, sehr subjektiv. Aber Tatsache ist, dass diese Wahrheit nicht nur für die Magd Hagar gilt, sondern dass das eine Wahrheit ist, die auf jeden Menschen trifft. Denn Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht jeden Menschen sähe, wenn er nicht jeden Menschen wahrnehme und auch die schwierigen Fälle, auch die Menschen, die Dreck am Stecken haben, jeden eben hat Gott im Blick. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das Thema, was wir heute haben, ist auch ein Thema, wenn ihr euch so ein bisschen auskennt, wo ein Stück weit Psychologie mit drin steckt, denn dieses Sehen und Gesehen werden hat tatsächlich auch mit Psychologie zu tun, und Psychologie ist eigentlich nichts Verwerfliches. Es ist eine Wissenschaft, die sich den bewussten und unbewussten Vorgängen widmet, die in unserer Seele ablaufen, und von daher auch eine sehr interessante Wissenschaft. Und wenn ich jetzt noch mal eine Ausbildung machen könnte, dann habe ich immer gesagt, einmal würde ich wahrscheinlich noch Schreiner lernen. Und das andere, was ich dann noch gerne machen würde, wäre Psychologie studieren, um da auch noch ein bisschen mehr reinzukommen. Aber es ist auch so ein bisschen ein Hobby, ich lese da viel drüber und kenne mich ein bisschen aus. Und die Frage, um die es mir heute Morgen geht, um dieses Gesehenwerden, das ist das, was eigentlich so den Hauptgegenstand auch dieser Predigt ausmacht und auch von dem Bibeltext, den der Klaus gelesen hat. Da saß einer auf einem Baum, der ist gesehen worden. Und was hat dieses Thema zu tun mit der Frage der Anerkennung, mit der Wertschätzung, und was macht das mit uns? Und deshalb ist dieses Thema auch ein sehr seelsorgliches Thema, denn da, wo Anerkennung und Wertschätzung fehlt, da wird stattdessen oft gekränkt, da wird oft wehgetan. Und deshalb gehören dieses Thema Wertschätzung und Anerkennung irgendwo ein Stück weit auch zusammen mit diesem Thema der Kränkung. Und die Geschichte, die Klaus gelesen hat, die Begegnung aus Lukas 19, die zeigt uns einen Menschen in Zachäus, der wahrscheinlich auch eben jemand war, und die Hoffnung für alle hat das auch so ein bisschen reingelegt, deutlicher. Ein Mensch, der wenig wertgeschätzt war und der eben diesem Gott begegnet ist, der ihn sieht. Jesus. Das ist da passiert. Und vielleicht trieb Zachäus auch diese leise Ahnung auf den Baum, dass dieser negativ-destruktiv-Kreislauf seines Lebens durchbrochen werden kann, wenn er diesem Jesus begegnet. Ein Kreislauf, in dem er selber Menschen gering geschätzt hat, indem er sie ausgenommen hat. Ganz einfach. Als Zöllner, als oberster Zöllner, Menschen zu viel Geld abgenommen, mehr als was sie hätten zahlen müssen. Und das war das eine. Und gleichzeitig hat er nicht nur auf andere herabgesehen, andere ausgenommen, sondern er war selber auch jemand, der geächtet war, der nicht beliebt war. Die Wissenschaft. Es gibt einen Professor, Dr. Joachim Bauer, das ist ein Neurowissenschaftler, der hat den Wunsch nach Anerkennung ganz, ganz gründlich erforscht, und er kommt zu dem Schluss, bei Personen, die gegen ihren Willen dauerhaft isoliert werden, also im Sinne von fehlender Anerkennung, fehlender Wertschätzung, verkümmert das gesamte Motivationssystem. Sie verlieren alles Interesse am Leben, sie haben keinen Appetit mehr, sie werden krank. Das ist das, was passiert, wenn man Menschen Anerkennung und Wertschätzung entzieht. Es gibt eine andere interessante Geschichte, das hat ein Psychologe, der für CIA gearbeitet hat, Mark Sagemann, Der hat herausgefunden, als er die Lebensläufe von 400 islamistischen Terroristen studiert hat, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Aggression und fehlender Wertschätzung. Bevor sich diese 400 Leute dem Terror verschrieben haben, waren sie allesamt isoliert und erlebten weder Anerkennung noch Wertschätzung. Und man weiß Ähnliches auch von Schul-Amokläufen. Da ist das ganz, ganz ähnlich. Die meisten Amokläufer überleben ja nicht. Aber ein anderer Professor, der auch da forscht und dann auch als Fachmann hinzugezogen wird, der erzählte von einem Amoklauf und Amoktäter, den er gefragt hätte, was denn das Motiv war. Und der war, glaube ich, erst 19 oder 20 und er sagte, ja, vor 7 Jahren sind wir auf Klassenfahrt gefahren nach Rom und keiner wollte mit mir ins Doppelzimmer. Und das hat 6, 7 Jahre lang gedauert und diese Kränkung, die er erlebt hat, diese fehlende Wertschätzung führte dann zu einem Massaker. Klar, das sind extreme Beispiele, das sind auch extrem seltene Auswirkungen, aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass wir in einer Zeit leben, auch wenn man Nachrichten guckt oder Zeitungen liest, dass es immer mehr werden. Immer mehr Menschen, die ihre Aggression ganz offen freien Lauf lassen. Und die Frage ist, inwieweit hängt das damit zusammen, dass diese Menschen einfach nicht wertgeschätzt werden? Und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen mit radikalen Ansichten, egal ob die links oder rechts stehen, ganz egal, die Ideologien vertreten, die Programme vertreten oder für Programme stehen. Und diese Menschen sind wahrscheinlich selber oft Gekränkte und wissen sehr, sehr gut um diese Verletzlichkeit von gekränkten Menschen und gehen dann hin, weil sie wissen um diese Verletzlichkeit dieser Menschen, gehen dann hin und werben gezielt solche vulnerablen Typen. Typen, die auf der Suche sind nach Anerkennung und Wertschätzung, drücken dann die entsprechenden emotionalen Tasten und gewinnen sie für ihre Sache. Im Terror, im islamischen Terror, führt das dann vielleicht in der Spitze dahin, dass die Leute sogar bereit sind, ihr Leben zu opfern, weil da einer war, der sich ihrer angenommen hat, weil sie gefühlt haben, jetzt ist da endlich jemand, der mich sieht. Jetzt ist da endlich jemand, der mich wertschätzt. Ihr habt alle eure ganz persönliche Biografie und ich weiß nicht, inwieweit dieses Thema der Wertschätzung etwas ist oder ein Thema ist, mit dem ihr euch identifizieren könnt. Aber man hat heute auch vermehrt und nicht mehr nur junge Menschen, aber viele junge Menschen, die auch im Internet ganz, ganz viele verrückte, teilweise sehr leichtsinnige Dinge tun, um Anerkennung zu bekommen, um Wertschätzung zu bekommen. Ich habe das gelesen, da starb neulich eine, und das ist jetzt nichts gegen Veganer, aber es verstarb eine Vegan-Influencerin, weil sie eine Radikaldiät gemacht hat. Und ein anderes Mädchen verstarb vor nicht allzu langer Zeit an der sogenannten Ohnmachts-Challenge. Das ist das, wo Kids oder Jugendliche sich so lange die Luft abdrücken, selber vor laufender Kamera, also live, bis sie in Ohnmacht fallen. Und in diesem Fall war sie tot. Keine Ahnung, wenn es zu Zeiten Zachäus ein Handy oder ein Smartphone gegeben hätte, keine Ahnung, ob Zachäus nicht vielleicht auch da oben auf dem Baum gesessen hätte und dann ein Selfie von sich und diesem Popstar Jesus gemacht hätte, der da unten gerade vorbeiging, um nach etwas mehr Anerkennung und Likes zu haschen. Aber bei Zachäus kamen die Dinge offensichtlich anders. Wir haben das eben gehört und dazu gleich noch mal mehr. Es gibt noch eine ganz andere Art, und ich zitiere das mal von Professor Haller, ein anderer Experte in dem Bereich, Menschen, deren Selbstliebe kein Halten kennt. Die hat es schon vor Smartphone-Zeiten auch und vor Internet gegeben und er sagt, dass es sich bei diesen Menschen, die man Narzissten nennt, nicht um Selbstliebe handelt, sondern um Selbstsucht. Also wo es schon fast eben um eine Krankheit geht. Und Narzissten Das werden auch immer mehr, man liest immer mehr darüber auch. Das sind Menschen, die wirken auf ihr Umfeld zerstörerisch, egal ob das die eigenen Eheleute sind, ob das Kollegen sind, ob das Kinder sind oder ob das die Kirche ist, egal. Und dieses Krankheitsbild Narzissmus, da gibt es so viel Literatur dazu, dass da Bücher geschrieben werden mit dem Titel Leben mit einer narzisstischen Mutter, einem narzisstischen Vater, einem narzisstischen Partner. Das ist ein Thema, das immer mehr auch tatsächlich besprochen wird und wo immer mehr darüber geschrieben wird. Und dieser Narzissmus, der geht ja zurück auf eine griechische, auf die griechische Mythologie, um die Geschichte um den Narkissos, so einem autistischen, wunderschönen Jüngling, der das Gefühl der Liebe nicht kannte und es das erste Mal kennenlernte, als er sein eigenes Spiegelbild im Wasser sah. Ihr habt davon mit Sicherheit schon gehört, das macht man in der Schule in der Regel auch durch. Von daher ist das ganz bekannt und daher leitet sich auch seit Sigmund Freud eben das Krankheitsbild Narzisst ab. Und Professor Haller schreibt, ich zitiere das mal, das ist ein längeres Zitat, der Narzisst lebt ganz nach dem Motto Ich, Icher am allerichesten. Der Egoist steht im Mittelpunkt, er ist eigensüchtig. Seine Droge heißt nicht Heroin oder Kokain, sondern Bewunderung, Anerkennung, Lob. Davon kann er nicht genug kriegen. Er hat wenig Empathie, zumindest wenig positive Empathie. So muss der Narzisst die Mitmenschen immer entwerten, sie zynisch und sarkastisch behandeln, damit er in seiner Jämmerlichkeit großartig bleibt. Aber der Narkissus ist ein unglaublich kränkbarer Mensch, in pathologischer, also krankhafter Weise. Es gibt eine Version des Mythos, sagt Dr. Haller, die besagt, dass er nicht durch Suizid stirbt, indem er sich eben selber auffressen will vor lauter Liebe und vor lauter Gier, was seine eigene Schönheit betrifft, ins Wasser fällt und ertrinkt, sondern der Mythos besagt, dass ein Blatt in dieses Wasser fällt, das Bild von ihm getrübt hat und sein makelloses Bild zerstörte. Das kränkte ihn so tief, dass er an einem gebrochenen Herzen stirbt. Und wir alle leben heute tatsächlich in einer Zeit und ich glaube auch in Deutschland in einer Kultur, in der Wertschätzung nicht der Normalfall ist. Und das hat Geschichte. Ich denke auch von da, wo wir herkommen, geschichtlich. Und das ist in manch anderen Kulturen, über die wir gerne müde lächeln, anders. Zum Beispiel in den USA. Auch die Geschichte, die wir gehört haben von dieser Lehrerin, kommt ursprünglich aus dem Englischen. Da legt man mehr Wert darauf, Menschen wertzuschätzen, anzuerkennen für das, was sie sind. Und Wertschätzung wirkt auch wie eine Droge, weil sie etwas macht. Sie hat positive Auswirkungen im Sinne von Dopamin, das sie ausschüttet und das uns glücklich macht. Und wenn wir dieses Gefühl erleben, durch Wertschätzung und Anerkennung glücklich zu werden, dann treibt das den Menschen normalerweise auch an, mehr zu geben, mehr zu leisten. Und das ist sehr, sehr spannend. Und das erkennen immer mehr Vorgesetzte, immer mehr Chefs in Firmen und fangen an, tatsächlich das auch zu leben. Man spricht da dann auch von Soft Skills und so weiter. Wertschätzung. Und wenn Wertschätzung im Leben ausbleibt, weil einem das Gefühl gegeben wird, dass man nicht gut genug ist oder dass man hätte mehr aus seinem Leben machen können oder man hier und da abfällige Kommentare zu hören bekommt oder zynische Sprüche, dann kommen am Ende Menschen raus, die gekränkt sind, die mit Schmerzen leben, das vielleicht nicht äußern, aber das erleben und am Ende tatsächlich traurige und oft gedemütigte Menschen sind. Im Berufsleben passiert das auch und da brennen viele dann aus, weil sie genau das nicht bekommen, sich abmühen, aber immer nur draufkriegen. Und Kinder, die das erleben in der Familie, die trauen Menschen oft nicht mehr wirklich. Die haben Bindungsängste, sie wollen sich nicht mehr binden, weil sie nicht weiter enttäuscht werden wollen von anderen. Es reicht. Es ist genug an kleinen Nadelstichen. Aber diese Nadelstiche sind Kränkungen, die in der Summe unsägliches Leid verursachen. Sie sind die grausame Kehrseite von Wertschätzung oder Wertschätzung und Anerkennung, die narzisstische Menschen für sich exklusiv beanspruchen. Und dann ist da dieses: Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wenn ich auch aus der Seelsorge kluge Sprüche aus der Bibel höre, dann bin ich immer vorsichtig, weil ich immer sage, die wirken nicht immer sofort. Der Satz ist wahr. Da ist ein Gott, der uns sieht. Es ist Wahrheit und es ist so, dass du tatsächlich in Gottes Augen wertvoll bist, weil Gott dich sieht und weil Gott dich auch mit anderen Augen sieht als die Menschen, die uns manchmal querkommen, als die Menschen, die uns manchmal niederdrücken, die auf uns treten, die uns entwerten, statt uns wertzuschätzen. Ich weiß nicht, wenn ich, ich habe das mal vorbereitet, euch einen 50-Euro-Schein zeige, dann wisst ihr alle, was der Wert dieses Scheins ist, oder? Und wenn ich sagen würde, ich würde den verschenken, würde wahrscheinlich der eine oder andere sagen, okay, kein Problem. 50 Euro haben oder nicht haben, ist nicht schlecht. Aber wenn ich jetzt hingehe und ich mache den klein, würde man ihn immer noch haben wollen? Wahrscheinlich schon, weil der Wert ist ja immer noch 50 Euro. Und wenn ich auf den treten würde und ich hätte dreckige Schuhe, was ich nicht habe, würde man den Schein immer noch haben wollen? Ich nehme an, ja. Wenn ich ihn zerreißen würde, was ich jetzt nicht tue, wäre trotzdem noch 50 Euro wert. Und wenn ich draufspucken würde, würdet ihr ihn immer noch haben wollen? Vielleicht nicht, aber der Wert bleibt. Und das ist ein Beispiel für das, was wir in Gottes Augen nämlich auch niemals verlieren, unseren Wert. Ganz egal, ob man dich zusammenfaltet, ob man dich niedermacht, ob man auf dich tritt, ob man dich bespuckt oder ob man dich wegwirft. Eine Sache ist sicher, Gott kennt deinen Wert und er schätzt diesen Wert unermesslich. Und in den Augen der Leute war Zachäus nichts wert. Zachäus war für die Menschen seiner Zeit jemand, der seinen Reichtum auf ihrem Rücken angehäuft hat. Deshalb haben sie ihn nicht durchgelassen. Er war ein Egoist, er war ein Sünder, er war wertlos, er war klein, er war verloren. Und selbst ein Selfie mit Jesus und ein paar Likes darunter hätten ihm nicht geholfen, von dem wegzukommen. Aber Jesus lebte Wertschätzung. Und das wie kein anderer vor ihm und wie kein anderer nach ihm. Jesus liebte und liebt die vermeintlich wertlosen Menschen. Die Zöllner, die Huren, die Sünder, die Narzissten. Egal, er liebt den Menschen. Und egal, ob wir versuchen, auch in unserem Alltag Anerkennung und Wertschätzung zu erfahren, weil wir es versuchen, allen recht zu machen, um geliebt zu werden, oder egal, ob wir es versuchen mit Aggression und Kälte und Härte, die wir an den Tag legen, um andere klein zu halten, damit wir größer wirken, egal wie hoch wir klettern, um gesehen zu werden, um anerkannt zu werden, es bringt nichts. Es kommt nicht darauf an, was wir Großartiges auf die Beine stellen, zumindest nicht in Gottes Augen. Es kommt nicht darauf an, was wir besitzen. Es kommt auch nicht darauf an, wie wir wirken. Alles das macht uns nicht wertvoll und wird unserem Leben auch keine Befriedigung verleihen, zumindest keine Befriedigung, die bleibt. Und es wird uns vor allen Dingen nicht helfen, als Mensch und als Persönlichkeit zu wachsen. Worauf kommt es an? Es kommt darauf an, wie Gott dich sieht. Und das hat Zachäus verstanden. Das hat Zachäus begriffen. Egal wie sehr er andere ausgenommen hatte, um reich zu werden, egal wie oft er getreten und bespuckt wurde, die Begegnung mit dem Gott, der ihn sah, mit Jesus, die hat alles in seinem Leben verändert. Als Gott in Jesus Christus unter dem Baum anhielt, als Gott anhielt und aufschaute zu einem Menschen, der selber immer auf andere herabgeschaut hat, da fand Zachäus den Schlüssel zu einem erfüllten und zu einem veränderten Leben, weil Jesus den Sünder wertschätzt, weil Jesus das Herz des Verlorenen heilt, weil er seine Seele sieht und sie heil machen möchte. Und wie wertvoll Zachäus in den Augen Gottes war, in den Augen des Gottes, der ihn da gesehen hat auf diesem Baum, das machte dieser Gott nachher nochmal deutlich und hat das unterstrichen, indem er selber getreten, geschlagen, bespuckt und ausgepeitscht wurde und schließlich sogar ans Kreuz ging. Und diese ausgestreckten Arme Jesu am Kreuz, diese einladenden Arme, die sagen dort am Kreuz zu dir und zu mir, du bist unglaublich wertvoll. Weil der Preis, den man bezahlen kann, um jemandem zu zeigen, wie wertvoll er ist, kann nicht höher sein, als der sein eigenes Leben zu geben. Und das ist das, was Jesus Christus gemacht hat. Er hat den höchsten denkbaren Preis gezahlt, damit du und ich ein wirklich erfülltes und ein wirklich wertvolles Leben leben können. Und nicht zum Selbstzweck, nicht zur Selbstbefriedigung, sondern mit dem Wunsch ist Jesus gekommen, zu retten, was verloren ist, von Schuld und Sünde zu befreien, von Kränkungen oder Kränkungen den Nährboden zu entziehen, damit wir in der Praxis Bürger seines Reiches werden und sind, die genau das tun, was Jesus Christus selber tat. Indem wir anfangen, Menschen wirklich wert zu schätzen, ihnen von ganzem Herzen zu danken und nicht nur für das, was sie leisten, sondern auch für das, was sie sind. Für das Lächeln von Ilse. Ja, oder für das geduldige Zuhören eines anderen. Diese Menschen höher achten als uns selbst. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, 17 steht, begegnet allen Menschen mit Achtung. Und das griechische Wort, was da steht, das heißt so viel wie Respekt und Wertschätzung. Begegnet allen Menschen mit Achtung, Respekt und Wertschätzung. Liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott und achtet den Kaiser. Und wer das tut, wer das lebt, was die Bibel sagt, der sorgt dafür, dass die Nervenzellen im Gegenüber tatsächlich Dopamin ausschütten. Dass diese Menschen glücklich werden, weil ich sie wertschätze, weil ich ihnen konkret sage, was ich an ihnen schätze. Und das macht sie fähig, über sich hinauszuwachsen, alles zu geben und vor allen Dingen alles zu geben für Jesus, weil er die Ursache all dessen ist. Wir können auch einfach nur so glücklich sein, aber am meisten Sinn macht es, diese Kultur des Reiches Gottes, dessen König Jesus Christus ist, zu leben. Im Alltag, Tag für Tag, nicht nur ab und zu, am Sonntag oder einmal im Jahr an Weihnachten oder zum Sommerfest. Und Zachäus hat diese verändernde Kraft nach dieser Begegnung mit Gott, mit einem Gott, der ihn sah, die hat er erlebt. Und das, was da steht, was Zachäus Jesus gesagt hat, was er tun würde, das ist alles beeindruckend, das ist toll. Zachäus gibt zurück, er macht wieder gut, alles schön und gut. Und das tut er aus Dankbarkeit für diese erlösende Begegnung, die er mit Jesus hatte. Aber ich glaube, ohne dass es da steht, dass Zachäus aufgrund der Begegnung mit diesem Gott, der ihn sieht, zu einem Nachfolger geworden ist. Zu jemandem, der Jesus folgte und das lebte, was Jesus leben wollte. Und da ist es wieder dieses, was ich im letzten Jahr öfter mal gesagt habe. Was heißt das für uns? Für uns heißt das Copy und Paste. Jesus kopieren und das tun, was Jesus tut. Wir können anderen die kalte Schulter zeigen. Wir brauchen nicht zu loben. Wir können einfach weiter sagen, ja, nicht geschimpft ist genug gelobt oder wie auch immer. Oder wir gehen hin und werten Menschen auf. Wir wertschätzen sie, wir sehen sie. Und dann werden wir am Ende ernten, was wir säen. Und das ist das, was Jesus sich wünscht. Lasst uns das üben. Lasst uns üben, Wertschätzung, Anerkennung und Lob zu geben, und zwar Ehrliches. Statt niederzumachen, destruktiv zu sein, immer nur zu nörgeln und Menschen niederzumachen und sie lieber aufzubauen. Denn Wertschätzung hat so eine unglaubliche Kraft, wie die Story, die ihr beide eben gelesen habt, auch gezeigt hat. Und vor allem auch, wie die Story von der Begegnung Jesu mit Zachäus zeigt, als der Gott, der mich sieht. Amen.